Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fokus Aufsichtsrat. Auch ich bin wieder mit dabei, Linda Achtermann, freischaffende Journalistin und Podcasterin. Mit dabei ist auch
Annie Münzberg vom IMU. Ein herzliches Hallo auch von mir und willkommen zu unserer neuen Folge.
Ja, Annie, wir starten heute in unsere dritte Folge und eigentlich beginnen wir immer mit dem News-Teil. Was hast du uns denn mitgebracht?
Das stimmt. Heute habe ich auch neue News mitgebracht, sozusagen neue alte News. Aber vor allem habe ich meinen sehr geschätzten Kollegen Sebastian Sick mitgebracht. Der sitzt schon hier in den Startlöchern neben mir. Ich erzähle auch gleich, warum er heute hier ist mit mir zusammen. Zunächst erstmal ein herzliches Hallo an dich, Sebastian.
Hallo Annie, hallo Linda, freue mich dabei zu sein.
Dann stellen wir dich einmal ganz kurz vor. Du bist Dr. Sebastian Sick, du bist Referatsleiter für Unternehmensrecht und Corporate Governance am IMU, du bist Aufsichtsratsmitglied bei KPMG und du bist heute hier, um über das Thema Mitbestimmungsvermeidung mithilfe der Geschäftsform SE zu sprechen. Jetzt noch ein kleiner Exkurs obendrauf. Du beschäftigst dich seit der Einführung von SEs mit deren Auswirkungen auf die Mitbestimmung und so hast du auch schon die IG Metall und die Verdi 8 Jahre lang in ihrem Prozess gegen das Unternehmen SAP unterstützt, das seinen Beschäftigten Mitbestimmungsrechte durch die Umwandlung in eine SE verwehren wollte. Damals aber mit Erfolg. Der EuGH entschied zugunsten der Mitbestimmung. Der heutige Anlass allerdings deines Besuchs ist ein anderer.
Richtig, nämlich ein gutes Beispiel dafür ist, wie man Mitbestimmung nicht lebt. Und zwar geht es um das EuGH-Urteil im Fall der Olympus Holding SE. Olympus hat es geschafft, nicht nur vor der Mitbestimmung davonzulaufen, sondern sie auch noch aktiv zu vermeiden.
Genau, das Thema Mitbestimmungsvermeidung durch die Umwandlung eines Unternehmens zur europäischen Aktiengesellschaft, kurz SE, vor dem Erreichen eines bestimmten Schwellenwerts an MitarbeiterInnen, um dann einen Zustand einzufrieren und dann Mitbestimmungsvermeidung zu betreiben. Das kennen wir ja bereits zur Genüge. Der Fall des japanischen Unternehmens Olympus hat aber nochmal eine ganz andere Qualität. Annie hat es gerade schon gesagt, es war keine Flucht vor, sondern eine Flucht aus der Mitbestimmung und das speziell auf Holding-Ebene. Sebastian, lass uns das einmal versuchen, Schritt für Schritt durchzugehen. Stein des Anstoßes war ja die Gründung einer Holding-SE im Jahr 2013. Von Gesellschaften und Tochtergesellschaften, die selbst keine Arbeitnehmer beschäftigten. Diese Holding SE wurde dann aber einen Tag nach ihrer Gründung alleinige Gesellschafterin des Olympus-Konzerns, der selbst die Rechtsform GmbH innehatte. Und vor dieser Übernahme bestand der Aufsichtsrat der Olympus-Europagruppe zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern. Aber was ist dann passiert?
Ja, ist richtig. Vorher bestand die Mitbestimmung im Aufsichtsrat der Olympus GmbH zu einem Drittel. Dann gab es zwei Spuren. Einerseits ist die Rechtsform GmbH umgewandelt worden, in dem Fall in eine Kommanditgesellschaft, können wir beiseite lassen. Und andererseits ist die Olympus Holding SE zur neuen Dachgesellschaft des gesamten Konzerns eingesetzt worden. Und der Konzernbetriebsrat von Olympus hat nun gefordert, dass Verhandlungen über die Arbeitnehmerbeteiligung in dieser Holding SE geführt werden. Darum dreht sich der Rechtsstreit beim EuGH. Der EuGH hat gesagt, nein, es müssen keine Verhandlungen geführt werden, weil die Holding SE eingetragen wurde ohne Verhandlungen.
Und ganz praktisch, Sebastian, ebnet dieses Urteil eine Flucht aus der Mitbestimmung, so wie es im Fall Olympus war, und was hat das für Auswirkungen?
Das Urteil ist extrem dramatisch für die Mitbestimmung. Man könnte sagen, man hat schon die Sorgen, dass das ein Todesstoß für die Mitbestimmung im Aufsichtsrat sein könnte, wenn nicht gehandelt wird. Denn bisher haben wir immer hauptsächlich darüber diskutiert, kann mittels Europäischer Aktiengesellschaft SE der Status der Mitbestimmung eingefroren werden? Also kann eine nicht existierende Mitbestimmung oder eine Drittelbeteiligung auf Dauer eingefroren werden, indem ich eine SE bilde? Nun haben wir dazu kommend die Möglichkeit, dass man aus der Mitbestimmung flüchtet, also nicht nur vor der Mitbestimmung flüchtet und damit das Nachwachsen verhindert, sondern aus der Mitbestimmung flüchtet, aus existierender Mitbestimmung, wie hier im Fall Olympus, aus der Drittelbeteiligung rausflüchtet und das, indem ich eine arbeitnehmerlose neue Holding SE einsetze. Und auf die Weise, man kann es vergleichen zum Beispiel mit dem Linde-Fall. Linde war früher ein großes deutsches börsennotiertes DAX-Unternehmen, mitbestimmt, Dann ist es mit Praxair zusammengegangen und hat den Unternehmenssitz nach Irland gelegt von dieser neuen Holding. Dadurch war die Mitbestimmung nur noch in der deutschen Tochter, aber nicht mehr in der internationalen Holding. Ähnlich hier in der SE, neue arbeitnehmerlose SE führt dazu, in der obersten Gesellschaft gibt es keine Mitbestimmung. Und das ist dramatisch für die Mitbestimmung, wenn das nun Schule machen sollte und flächendeckend Unternehmen existieren ohne Mitbestimmung an der obersten Konzernebene. Es wird von Mitbestimmungskritikern oder unternehmensnahen Rechtsanwälten jetzt schon gesprochen. Gibt es die mitbestimmungsfreie SE generell? Fragezeichen.
Das wirft ja die Frage auf, ob dieses Urteil jetzt auch auf die verschiedenen Varianten der SEs ausgelegt werden kann. Da haben wir einmal die Holding-SE, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, aber es gibt ja auch noch die arbeitnehmerlose Vorrats-SE. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz zur Auffrischung für alle Menschen, die nicht so tief im Thema drin stecken wie du, noch einmal ganz kurz versuchen auseinanderzuziehen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Holding-SE und einer arbeitnehmerlosen Vorrats-SE, Sebastian?
Ja, ist schwer abzugrenzen. Also im Prinzip ist die arbeitnehmerlos gegründete Holding-SE, also die arbeitnehmerlose SE, kann ein Fall der Vorrats-SE sein. Eine Vorrats-SE ist eine Hülle, die gegründet wird in der Rechtsform SE ohne Arbeitnehmer, die dann später genutzt wird, um schnell im wirtschaftlichen Verkehr sie einsetzen zu können. Olympus Holding SE war es auch eine arbeitnehmerlose SE, die aber direkt am nächsten Tag als Holding SE eingesetzt wurde. Insofern kann man das, wenn man es konkret betrachtet, als auch einen einheitlichen Vorgang betrachten. Dann ist man nicht mehr so nah an dieser arbeitnehmerlosen Vorrats SE. Und der konkrete Fall bei Olympus war sehr speziell, weil es einmal eine Gründung in Großbritannien war. Hinterher gab es eine Sitzverlegung nach Deutschland, also viele spezielle Facetten. Und es ging eben speziell, das betont der EuGH auch, um den Einsatz als Holding-SE. Aber es gibt viele andere Formen, wie eine Vorrats-SE, also eine arbeitnehmerlose SE, aktiviert werden kann. Und bisher ging man in der Rechtswelt davon aus, dass die Aktivierung einer arbeitnehmerlosen Vorrats-SE zur Verhandlungspflicht führt. Und da ist nicht nur der Einsatz der Holding-SE und die Beteiligungsübernahme im Konzern, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, eine Aktivierung herbeizuführen. Die Aufnahme von Arbeitnehmern, der Einsatz in einer Kommanditgesellschaft als Komplementärin und andere Facetten. Insofern ist das Urteil des EuGH sehr speziell. Und die Frage ist, gilt das generell für jede arbeitnehmerlose Vorrats-SE oder ist es wirklich nur beschränkt auf diese Holding-SE? Wir sagen natürlich, es ist beschränkt auf diesen konkreten Fall. Und eine arbeitnehmerlose Vorrats-SE, die nur als Hülle für die Zukunft gegründet wurde, um sie irgendwann mal zu nutzen, da muss man erst mal sehen, wie das genau zu bewerten ist. Natürlich ist die Argumentation des EuGH so, dass es nicht gerade vorteilhaft für diese Fälle ist und die Gefahr besteht, dass es dort auch ähnlich bewertet wird.
Wir haben ja jetzt viel über den Aufsichtsrat gesprochen. Die Klage an sich kam aber ja vom Konzernbetriebsrat. Deswegen hier nochmal die Frage, führt die Absage an die nachträgliche Verhandlung im Urteil zum Ausschluss nicht nur der Mitbestimmung im Aufsichtsrat, sondern auch jeglicher betrieblichen Beteiligung durch SEBR oder EBR in solchen SE?
Einmal kurz vorweg, ja, der Konzernbetriebsrat hat geklagt und auch in dem Zusammenhang vorweg, die Gewerkschaften waren an dem Verfahren nicht beteiligt, was sicherlich ein Nachteil war. Denn sonst wäre auch von gewerkschaftlicher Seite stark eingestiegen in Argumentationen und versucht worden, den EuGH anders noch zu überzeugen. Dazu bestand hier keine Chance, weil der gewerkschaftsferne Konzernbetriebsrat geklagt hat, ohne Beteiligung der Gewerkschaften. Die Frage ist, was bedeutet das für die grenzüberschreitende betriebliche Mitbestimmung, Europäischer Betriebsrat, SE-Betriebsrat? Und wenn man das Urteil wörtlich nimmt und die SE-Richtlinie wörtlich nimmt, dann ist durch den Ausschluss von Verhandlungen, also der EuGH sagt ja, der Einsatz der Holding-SE führt nicht zu Verhandlungen, also ist keine Aktivierung, die zu Verhandlungen führt, also haben wir keine Verhandlungen. Und da es keine Verhandlungen gibt, fehlen auch die Voraussetzungen für den Einsatz eines grenzüberschreitenden SE-Betriebsrats. Denn der SE-Betriebsrat kommt nur zum Zuge in speziell definierten Fällen, nämlich wenn entweder die Verhandlungen scheitern, oder das Verhandlungsgremium einen entsprechenden Beschluss fasst oder das in dem Verhandlungsergebnis steht, aber nicht ohne Verhandlungen. Von daher, vom Wortlaut her, gibt es keinen SE-Betriebsrat und vom Wortlaut her ist in der SE auch jeglicher europäischer Betriebsrat ausgeschlossen. Das hätte die dramatische Folge, dass wir eine europäische Aktiengesellschaft, also eine grenzüberschreitende europäische Rechtsform haben, die jegliche grenzüberschreitende Arbeitnehmerbeteiligung ausschließt. Also völlig widersinnig, weil die europäische Rechtsform ja gerade den europäischen Gedanken fördern will, auch auf Arbeitnehmerseite, und steht auch völlig im Gegensatz zum formulierten Ziel der SE-Richtlinie, die sagt, es soll keine SE geben ohne grenzüberschreitende Arbeitnehmerbeteiligung. Insofern kann man aus meiner Sicht das nicht ganz streng am Wortlaut sehen, sondern muss hier im Sinne einer Analogie vorgehen und eine Lücke im Gesetz sehen, sodass man entweder sagt, auch ohne ein Scheitern der Verhandlungen komme ich zu einem SE-Betriebsrat. Das Scheitern der Verhandlungen müsste ich mit dem Fehlen der Verhandlungen gleichsetzen sozusagen. Oder ich sage, auch ohne einen Beschluss des Verhandlungsgremiums die Verhandlungen abzubrechen, auch ohne einen Beschluss, die Verhandlungen nicht aufzunehmen, müsste ich sagen, es muss ein europäischer Betriebsrat immer noch möglich sein. Denn es kann nicht sein, dass weder SE-Betriebsrat noch europäischer Betriebsrat möglich sind. Der Zweck der eigentlichen Regelung ist nämlich nur, dass es nicht gleichzeitig einen europäischen Betriebsrat und einen SE-Betriebsrat gibt. Und um den Zweck geht es hier nicht, weil man sonst gar keinen grenzüberschreitenden Betriebsrat hätte.
Eine Frage, die jetzt aber bleibt, ist, was jetzt? Lass uns mal versuchen, einen Strich drunter zu ziehen. Gibt es denn noch weitere Aussagen zum Missbrauchsschutz jetzt nach diesem Urteil? Wenn ja, wie sehen die aus? Wie sind die deiner Meinung nach zu werten? Und nochmal ganz klar, wurde damit jetzt nochmal eine weitere Tür für Mitbestimmungsvermeidung geöffnet? Ja, okay. Oder nein?
Also kurz zum Festhalten. Ja, der EuGH hat gesagt, in einer arbeitnehmerlosen SE wird es keine späteren Verhandlungen geben, wenn diese als Holding-SE eingesetzt wird. Der einzige Lichtblick im Urteil ist, dass er gesagt hat, es gibt Missbrauchsschutz nach Artikel 11 der SE-Richtlinie. Der greift hier nicht, aber die Mitgliedstaaten, also in dem Fall Deutschland, haben die Möglichkeit, den Missbrauchsschutz konkret auszugestalten und haben dabei einen Bewertungsspielraum, Beurteilungsspielraum. Das ist der Lichtblick. Die Anforderungen an den Missbrauchsschutz sind recht hoch, aber die Diskussion bei der SE, auch beim Einfrieren, rankt schon sehr stark um den Missbrauchsschutz. Insofern wäre es nun an der Zeit, da konkret zu werden. Und es geht beim Missbrauchsschutz einmal um ein objektives Element. Es geht um die Frage, wird durch diesen Einsatz der SE zielgerichtet ein Ziel der europäischen Gesetzgebung umgangen oder ausgehebelt? Und dann subjektiv die Frage, ist das auch gewollt? Ganz kurz zusammengefasst. Und da sind einerseits die Gerichte, die das bewerten müssen, und andererseits der Gesetzgeber, der womöglich tätig werden kann auf nationaler und auf europäischer Ebene.
Ja, Sebastian, du hast es jetzt schon gesagt, dass Gerichte und auch der Gesetzgeber tätig werden müssen. Was bedeutet das denn konkret für den Gesetzgeber und für vor allem für die Ankündigung im Koalitionsvertrag der Bundesregierung?
Also aus meiner Sicht und sicher aus generell gewerkschaftlicher Sicht ist ganz klar, nach diesem dramatischen Urteil ist der Gesetzgeber gefragt, die Mitbestimmung zu schützen. Und der Gesetzgeber muss seinen Beurteilungsspielraum voll ausschöpfen, den ihm der Europäische Gerichtshof gegeben hat im Rahmen des Missbrauchsschutzes. Das heißt, die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag schon angekündigt, dass sie Mitbestimmungsvermeidung durch die SE eindämmen will. Insofern erwarten wir vom Gesetzgeber aktuell, dass er die Missbrauchsvorschriften für die SE reformiert, in dem Sinne, dass in bestimmten Fällen aufgrund des Missbrauchs Nachverhandlungen in der SE stattfinden und dann Mitbestimmung entsprechend der jeweiligen Größe des Unternehmens dann auch zum Tragen kommt. Und da haben wir Vorstellungen zu, nämlich zum Beispiel, wenn innerhalb von 4 Jahren eine arbeitnehmerlose Vorrats-SE aktiviert wird, dann kann eine gesetzliche Fiktion greifen, dass dies als Missbrauch zu werten ist und dann die Verhandlungen geführt werden müssen. Wir haben dazu ein Gutachten von Professor Krause, Rüdiger Krause aus Göttingen, vorgelegt, der ganz genau dargestellt hat, was möglich ist für den Gesetzgeber. Und das erwarten wir nun, dass zum Schutz der Mitbestimmung umgesetzt wird. Denn wenn es hier keinen Schutz der Mitbestimmung gibt, dann ist es auch eine klare Absage an das Sozialmodell in Deutschland und in Europa. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn das kooperative Sozialmodell in Deutschland nicht mehr trägt. Gleichzeitig wollen wir von der europäischen Ebene eine Rahmenrichtlinie, die in Gesamteuropa Mindeststandards für die Mitbestimmung im Aufsichtsrat und im grenzüberschreitenden Betriebsrat verankert.
Danke dir, Sebastian, jetzt erstmal an dieser Stelle für diesen exklusiven Einblick und die ein oder andere Erklärung. Damit machen wir auch in der 5. Folge, die dann Mitte November erscheinen wird, weiter. Da werden wir uns dann nochmal länger unterhalten über die Mitbestimmungsvermeidung und auch erklären, wie da das Zusammenspiel auch mit der Aufsichtsratsarbeit funktioniert, zusammenhängt. Ich für meinen Teil freue mich da sehr drauf. Danke, dass du heute schon mal hier warst.
Sehr gerne. Hat mir auch Freude bereitet.
So, Annie, das war jetzt ein gar nicht so kurzer Exkurs in das ja doch komplexe Themenfeld der Mitbestimmungsvermeidung. Aber aktuell, und deswegen haben wir es mit reingenommen, das ganze Thema können wir natürlich nicht zusammen mit einem anderen Themenfeld in dieser Folge uns noch genauer anschauen. Deswegen haben wir uns entschlossen, dazu auch nochmal eine gesonderte Folge rauszubringen.
Genau, deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, die 5. Folge komplett unter das Thema der Mitbestimmungsvermeidung zu setzen, weil das so ein wichtiges und großes Thema aus der Mitbestimmungssicht und auch hier am Institut für uns ist. Und auch Sebastian und Maxi, die man aus der letzten Folge kennt, die hatten auch Anfang September eine Veranstaltung in Brüssel dazu, eine Workers Voice Veranstaltung, in der sie auch nochmal zur Mitbestimmungsvermeidung informiert und auch diskutiert haben. Und diese Ergebnisse wird uns Sebastian sicherlich auch dann nochmal in der 5. Folge aufbereiten beziehungsweise von der Veranstaltung selbst berichten. Genau, zu unserem eigentlichen Fachthema heute, unter der der Titel ja auch läuft, ist das Thema von Alexandra Schädler zum Thema ESG. Ich freue mich sehr, dass sie heute schon den Weg zu uns gefunden hat in dem Podcast, weil man auch dazu sagen muss, sie ist seit Anfang Juli erst bei uns am Institut Referatsleiterin für Wirtschaft und Nachhaltigkeit und war vorher lange bei der IG Metall. Ist in den ESG-Themen oder Deutsch-ESG-Themen die absolute Expertin und wird heute hier darüber einen kleinen Exkurs zum Besten geben.
Und auf den bin ich total gespannt, weil du hast es jetzt schon angerissen. ESG, das ist ein super breit gefächerter Begriff. Und die Anforderungsprofile sind ja auch je nach Bereich unterschiedlich. Vielleicht jetzt auch nochmal von dir eine kleine Themenschärfung. Womit wollen wir uns denn in der Folge befassen?
Genau, Themenschwerpunkt ESG. Wir befassen uns heute mit dem sozialen Aspekt, also mit dem S von ESG. Und Alexandra wird heute über das Thema soziale Nachhaltigkeit referieren und wie Mitbestimmung als Treiber der sozialen Nachhaltigkeit fungieren kann.
CSRD, LKSG, CSDDD, ESG. Das könnte für mich und manch andere eine Strophe aus dem altbekannten Song MFG der Fanta 4 sein. Ist es aber nicht und ich weiß auch, dass ich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, mit diesem Witz eigentlich gar nicht kommen muss. Aber seien wir ehrlich, die verschiedenen Nachhaltigkeitsrichtlinien für Unternehmen klingen oft abstrakt und sind nicht auf Anhieb einfach zu verstehen. Dennoch bieten sie gerade für die Arbeit in der Unternehmensmitbestimmung eine große Chance. Das sagt zumindest unsere heutige Gästin Alexandra Schädler. Sie ist Referatsleiterin für Wirtschaft und Nachhaltigkeit am IMU, Aufsichtsrätin bei KION und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hi.
Hi. Ja, schön, dass ich da sein kann. Dankeschön. Freut mich auch total.
Jetzt mal bei der ersten Frage ganz ehrlich antworten, bitte, Alexandra. Wie oft siehst du mehr Frage als Ausrufezeichen in den Gesichtern von GesprächspartnerInnen, wenn du diese Abkürzung rausholst?
Puh, ja, also das kommt eigentlich immer auf den jeweiligen Hintergrund des Gegenüber an, würde ich jetzt mal sagen. Das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja für einige nicht mehr ganz so neu, für andere dagegen schon. Also große kapitalmarktorientierte Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeiter haben, die müssen ja schon seit 2017 eine nicht finanzielle Erklärung abgeben. Und Aufsichtsrätinnen in diesen Unternehmen, die sind, so nehme ich es zumindest wahr, mittlerweile ganz gut in dem Thema angekommen und die kennen natürlich dann eben auch die wichtigsten Abkürzungen. Mit dem CSRD-Umsetzungsgesetz werden jetzt aber ab 2025 stufenweise weitere Unternehmensgruppen einbezogen und eben verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Und in diesen Unternehmen müssen sich die Überwachungsorgane natürlich erstmal mit dem Thema vertraut machen. Und da kann es klar passieren, dass man erstmal mehr Fragen als Antworten hat. Was ganz interessant vielleicht noch ist, also insgesamt werden circa 15.000 Unternehmen in Deutschland unter diese CSRD-Berichterstattung fallen.
Das ist eine ganz schön große Nummer. Dröseln wir das jetzt aber zu Beginn erstmal auseinander. Also, das LKSG ist das deutsche Lieferkettengesetz. CSRD, hast du gerade schon angesprochen, ist die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und das zukünftige europäische Lieferkettengesetz wird mit CSDDD abgekürzt. Und damit wird eigentlich deutlich, das Thema Nachhaltigkeit ist in der Gesetzgebung angekommen. Viele interpretieren den Begriff Nachhaltigkeit aber immer noch sehr einseitig als, in Anführungszeichen, grün. Aber Nachhaltigkeit oder wie man im Unternehmenskontext sagt, ESG, ist ja nicht nur die ökologische Perspektive, oder?
Absolut nicht, nein. Also ohne die Klimaziele, die wir haben, in Frage zu stellen, also das würde ich keinesfalls tun wollen, darf natürlich Nachhaltigkeit nicht einseitig als grün interpretiert werden. Zu der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit gehört natürlich auch immer die soziale und die ökonomische Perspektive. Also unsere Klimaschutzziele, die sind absolut richtig und auch wichtig. Aber es ist eben auch richtig, dass das Erreichen dieser Ziele weitreichende Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und ihre Beschäftigten haben wird oder auch schon hat. Der beschleunigte Strukturwandel, der führt zu, man kann wirklich sagen, zu einem radikalen Umbruch in einigen unserer Schlüsselindustrien, wie zum Beispiel der Automobilzulieferindustrie. Und damit die notwendige und wirklich notwendige ökologische Transformation funktioniert, muss man verstehen, dass die eben auch eine soziale Frage ist, weil die beschlossenen Klimaziele eben unmittelbare Auswirkungen auch auf Beschäftigte und ihre Arbeitsplätze haben. Und nur wenn dieser laufende Veränderungsprozess, in dem wir mittendrin sind, sozial gerecht ist, wird er von den Belegschaften auch langfristig mitgetragen werden und unterstützt. Und so kann man im Prinzip sagen, dass die soziale Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette somit eine zwingende Voraussetzung zum einen für das Erreichen der Klimaziele ist, aber eben auch für den erfolgreichen Umbau unseres Wirtschaftssystems.
Aber würdest du denn sagen, dass sich diese soziale Perspektive auch in den jetzt oben genannten Gesetzesinitiativen widerspiegelt?
Ja, das würde ich schon sagen, das ist so. Also bislang gab es ja für die Unternehmen, die eine nicht finanzielle Erklärung abgeben mussten, kein, sage ich mal, verpflichtendes Format für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das ändert sich eben jetzt mit der CSRD. Also künftig gibt es Reporting Standards, die, also so eine gemeine Abkürzung, ESRS, die für alle berichtspflichtigen Unternehmen verbindlich sind. Und diese Standards, die regeln ziemlich genau, wie die Berichterstattung zu erfolgen hat und beinhalten dann sowohl ökologische als auch soziale und belegschaftsrelevante Datenpunkte. Das ist aber allerdings auch so, dass ein Unternehmen nur dann Informationen zu einem Datenpunkt veröffentlichen muss, wenn die Auswirkungen oder das Risiko im Rahmen einer sogenannten Wesentlichkeitsanalyse vom Unternehmen als wesentlich eingestuft wurde. Und diese Wesentlichkeitsanalyse, die hat aus zwei Perspektiven zu erfolgen. Zum einen aus der Perspektive der finanziellen Wesentlichkeit. Die nennt sich, ich sag mal im Fachjargon, Outside-in-Perspektive. Und diese Perspektive umfasst alle externen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die sich finanziell auf das Unternehmen auswirken. Also zum Beispiel, wenn wir klimabedingt eine Wasserknappheit haben, die dazu führt, dass ein Unternehmen zum Beispiel vorübergehend die Produktion einstellen muss. Ja? Das wäre die eine Perspektive. Und die ist uns auch relativ geläufig, weil das ist die Perspektive, die wir im Prinzip aus den herkömmlichen Risikomanagementsystemen der Unternehmen auch kennen. Und neu ist eben die zweite Perspektive, und zwar die nicht finanzielle Wesentlichkeit, die sogenannte Inside-Out-Perspektive, also sozusagen von innen nach draußen. Und die Perspektive, die umfasst die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens auf Menschen und Umwelt und öffnet damit auch die Tür für die Berücksichtigung sozialer Aspekte, eben auch dann, wenn die keinen direkten finanziellen Impact auf das Unternehmen haben, wie zum Beispiel schlechte Arbeitsbedingungen. Und das sind im Prinzip zwei gute Nachrichten, aber es gibt auch eine, die nicht ganz so gut ist. Ich sag mal, der Wesentlichkeitsansatz bedeutet eben auch, dass wenn aus den beiden Perspektiven Nachhaltigkeitsaspekte nicht als wesentlich vom Unternehmen erachtet werden, dann wird auch darüber nicht berichtet. Und aus diesem Grund ist es absolut wichtig, dass Arbeitnehmervertreter von Beginn an in den Prozess der Wesentlichkeitsanalyse eingebunden sind, um eben sicherzustellen, dass auch alle relevanten sozialen Aspekte Berücksichtigung finden. Und da hat der Gesetzgeber auch was eingeräumt, und zwar ein sogenanntes Stakeholder Engagement, also die Einbindung interner und externer Stakeholder sind im Gesetz vorgesehen, ist aber relativ, ich sag mal, unkonkret beschrieben. Und wir sehen in der Praxis gerade, dass in vielen Unternehmen beispielsweise die Personalabteilung für die Stakeholdergruppe der Beschäftigten anstelle der Arbeitnehmervertreter in den Prozess eingebunden wird. Und das ist natürlich nicht zielführend. Und für uns in unserer Rolle als Belegschaftsvertreterin bedeutet das, wie auch so oft, dass wir unsere Beteiligung am Prozess aktiv einfordern müssen.
Jetzt hast du selbst die Schere schon zwischen Theorie und Praxis aufgemacht und wir sind ehrlich in das Interview gestartet, deswegen möchte ich jetzt ehrlich weitermachen. Meinst du denn, dass diese neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen tatsächlich dazu führen, dass Unternehmen ihre Strategien und auch die Steuerungskennzahlen anpassen und ihre Nachhaltigkeitsperformance verbessern? Oder werden die Vorgaben eher so als lästiges Übel, sage ich mal, betrachtet und mit möglichst wenig Aufwand und geringem Ambitionsniveau dann einfach abgearbeitet?
Ja, also das ist wirklich eine sehr gute Frage. Die Antwort ist natürlich auch schwierig. Bei der CSRD handelt es sich zunächst mal um eine Transparenzverpflichtung, die die Lücke zwischen der finanziellen und der nicht finanziellen Berichterstattung schließen soll. Allerdings fordert die CSRD auch Angaben zu Nachhaltigkeitszielen, sodass im Zeitverlauf nicht nur ersichtlich werden wird, wie sich das Unternehmen bei seinen wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen entwickelt hat, sondern eben auch, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. Ehrlicherweise denke ich aber, dass es am Ende die Erwartungshaltung der relevanten Stakeholder sein wird, nämlich Kapitalgeber, Beschäftigte, Kunden, die den ausschlaggebenden Impuls geben, ob die bestehenden Verbesserungspotenziale gehoben werden und es zu einer echten Nachhaltigkeitsperformance kommen wird. Weil diese Betroffenen oder die relevanten Stakeholder dann auch den entsprechenden Druck auf die Unternehmen ausüben werden.
Warum würdest du denn sagen, ist nachhaltiges Wirtschaften aus unternehmerischer Perspektive wichtig? Oder vielleicht nochmal anders gesagt, welche Argumente würdest du denn einem CEO nennen, um ihn davon zu überzeugen, es muss jetzt mehr in soziale Nachhaltigkeit investiert werden?
Also da würden mir echt eine Menge gute Argumente einfallen, angefangen vom Zugriff auf Fachkräfte über Fluktuation oder die Unternehmenskultur, aber auch die gesellschaftliche Verantwortung. Ich will die Frage aber mal relativ kurz beantworten und zwar mit einem Zitat von Larry Fink, das ist der CEO von BlackRock. Ich weiß, der ist zweifellos umstritten, aber ich finde, er hat einen Satz geschrieben, der das echt gut auf den Punkt bringt. Und zwar hat er geschrieben, Firmen müssen einem sozialen Zweck dienen, um ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Wenn nicht, riskieren sie den Verlust der Unterstützung wichtiger Stakeholder wie Mitarbeiter, Kunden und lokale Gemeinden. Das würde im Endeffekt einen Verlust ihrer Betriebserlaubnis, der sogenannten License to Operate, gleichkommen. Ich finde den Satz super, weil ich denke, der bringt es aus dem Punkt. Nachhaltiges Wirtschaften ist heute kein Wettbewerbsvorteil mehr. Er kann aber zum gravierenden Wettbewerbsnachteil werden, wenn die Erwartungen der relevanten Stakeholdergruppen nicht erfüllt werden. Und dadurch können Unternehmen große Probleme, zum Beispiel bei der Rekrutierung von Fachkräften, dem Zugang zum Kapitalmarkt oder eben auch der Platzierung von Produkten und Dienstleistungen am Markt bekommen.
Dann lass uns mal zur Rolle der Unternehmensmitbestimmung kommen. Was ist denn überhaupt die Rolle der Unternehmensmitbestimmung bei der Transformation der Unternehmen in Richtung nachhaltiges Wirtschaften? Und noch viel wichtiger, gibt es konkrete Ansatzpunkte für die Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat, das Thema noch mal mehr voranzutreiben?
Neben der Politik tragen ja bei der Transformation unserer Wirtschaft vor allen Dingen auch die Unternehmen und ihre Belegschaften eine sehr große Verantwortung. Nämlich deshalb, weil sie im Prinzip direkt beeinflussen, wie ökonomisch, ökologisch und sozial die Produktion von Gütern oder eben auch die Erbringung von Dienstleistungen ist. Und Unternehmen benötigen in der heutigen Zeit Geschäftsmodelle und Unternehmensstrategie, die eben diese drei Perspektiven, das heißt also ökonomische Ziele mit langfristigen ökologischen und sozialen Perspektiven verbinden. Und dabei können natürlich auch immer Zielkonflikte entstehen, Zum Beispiel, weil Investitionen in die soziale Nachhaltigkeit häufig keinen direkt messbaren ROI, also Return on Invest, haben, sich aber langfristig trotzdem lohnen. Und starke Mitbestimmungsstrukturen, die schaffen die Voraussetzung, genau solche Zielkonflikte eben kompromissorientiert aufzulösen und unterstützen damit dann auch die notwendigen unternehmerischen Entscheidungsprozesse. Ich sage, wir haben Instrumente wie zum Beispiel Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge oder auch globale Rahmenabkommen. Das sind konkrete Möglichkeiten, soziale Nachhaltigkeit in den Unternehmen zu institutionalisieren und eine nachhaltige und beteiligungsorientierte Unternehmensentwicklung umzusetzen. Und wir wären nicht das IMU, wenn wir das nicht auch wissenschaftlich begründen könnten. Es gibt zum Beispiel eine vom IMU geförderte Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Und die Studie, die hat ergeben, dass Unternehmen mit einer starken Mitbestimmung im Aufsichtsrat nachhaltiger als andere Unternehmen agieren. Sie tun im Durchschnitt deutlich mehr, um Emissionen zu reduzieren und Ressourcen einzusparen. Sie setzen häufiger umweltfreundliche Innovationen um, kontrollieren die Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette und bieten generell auch bessere Arbeitsbedingungen als vergleichbare Firmen mit einer schwachen oder eben gar keiner Mitbestimmung. Und das untermauert im Übrigen auch die entsprechenden ESG-Ratings dieser Unternehmen.
Und du sitzt ja jetzt selber auch im Aufsichtsrat der Kion Group und deren Hauptprodukte, habe ich mal nachgeguckt, sind Intralogistik, Lagerautomatisierungsgeräte und Flurförderzeuge. Das sind so etwas wie Gabelstapler. Und laut der Webseite beschäftigt die Kion Group in ihrem Unternehmen rund 42.000 MitarbeiterInnen und schreibt über sich selbst auf der Internetseite: We are moved by sustainability. Und da habe ich gedacht, da können wir das doch nochmal mit hier in das Interview reinholen. Das passt ja recht gut. Wie wird denn das Thema Nachhaltigkeit bei euch im Aufsichtsrat behandelt? Und habt ihr als Arbeitnehmerbank Einfluss auf die Nachhaltigkeitsperformance beziehungsweise auch auf die Inhalte und Themen in der Berichterstattung? Also habt ihr darauf Einfluss genommen?
Also ich kann es ganz kurz mit Ja beantworten. Jetzt mache ich es aber doch länger. Also das ist bei uns eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, würde ich sagen. Also zum einen lassen wir uns im Aufsichtsrat regelmäßig zu Nachhaltigkeitsthemen berichten, um eben immer ein aktuelles Bild darüber zu haben, wo das Unternehmen steht. Also sprich, was es tut, um einerseits compliant zu sein zu den ganzen Gesetzen, aber eben auch, um seine Nachhaltigkeitsperformance also tatsächlich zu verbessern. Und damit nehmen wir auch schon Einfluss, indem wir immer wieder dokumentieren lassen, welche Fortschritte das Unternehmen gemacht hat, welche Punkte offen sind und wo es möglicherweise kurzfristigen Handlungsbedarf gibt. Konkreter wird es beim Thema Vorstandsvergütung zum Beispiel. Da haben wir vor einigen Jahren darauf hingewirkt, dass es einen paritätisch besetzten Vergütungsausschuss gibt. Und in diesem Ausschuss diskutieren wir immer vor dem Hintergrund der Unternehmensziele über geeignete Leistungskriterien für die Vorstände. Und da haben wir es bis heute geschafft. Wie gesagt, der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen, aber da kann man ein bisschen stolz drauf sein. Also wir haben es geschafft, dass mittlerweile sowohl im STI, also das ist der Short-Term Incentive, das ist sozusagen die kurzfristige variable Vergütung, als auch in der langfristigen variablen Vergütung, dem LTI, jeweils zu 20% ESG-Ziele integriert sind. Und zusätzlich gibt es noch einen individuellen Leistungsmultiplikator in der kurzfristigen variablen Vergütung, der für einzelne Vorstände nochmal zusätzliche ESG-Ziele beinhaltet. Und das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Und das sieht man eben daran, dass das Unternehmen bezogen auf diese Kriterien tatsächlich auch seine Performance verbessert hat. Ein weiteres Beispiel vielleicht aus der Unternehmenspraxis von Kion ist das sogenannte Menschenrechtskomitee. Das ist ein operatives Komitee, das sich mit der Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes befasst. Ist auch ein Zungenbrecher, ne? Und in diesem Gremium sind Vertreter aller Abteilungen, die an dem Due Diligence-Prozess beteiligt sind. Und wir als Arbeitnehmervertreter haben dort einen Gastsitz verhandeln können. Und über diesen Sitz sind wir dann auch direkt an den Umsetzungsprozessen beteiligt und können somit eben auch direkten Einfluss nehmen.
Danke, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Lass uns nochmal zu der CSRD-Richtlinie kommen. Ändert sich denn an den Möglichkeiten der Mitbestimmung etwas mit der Umsetzung dieser Richtlinie, die ja jetzt dann, hast du schon gesagt, eingangs 2025 auf uns zukommt?
Also das werden wir sehen, ja. Klar ist aber, dass es ziemlich sicher kein Selbstläufer wird. Also neben der formalen Berichterstattung rücken ja die neuen Gesetzesinitiativen, also Lieferkettengesetz und auch CSRD, die Stakeholder-Perspektive in den Vordergrund und sehen ja auch, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wenn auch wenig konkret, deren Einbindung vor. Jetzt ist es meiner Meinung nach an uns, diese Möglichkeiten aufzugreifen und uns eben proaktiv über alle Ebenen der Mitbestimmung auch einzubringen. Und man kann sicherlich vom Gesetzgeber immer noch bessere rechtliche Rahmenbedingungen einfordern. Und das werden wir ganz bestimmt auch weiter tun. Aber ich bin trotzdem sehr dafür, dass wir uns jetzt wirklich darauf konzentrieren, praxistaugliche Strategien zu entwickeln, wie wir unsere Einflussmöglichkeiten nutzen, bestmöglichst nutzen, um eben die Interessen der Belegschaften über die gesamte Wertschöpfungskette einzufordern und damit echte Nachhaltigkeitsperformance zu erreichen.
Dann kommen wir jetzt zu meiner Abschlussfrage. Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Das hast du vorhin auch schon eingangs gesagt. Und das macht es ja auch zu einer der größten Herausforderungen für die Kolleginnen und Kollegen in den Gremien und den Aufsichtsräten. Wir haben die Rolle klar gemacht. Es gibt Angriffspunkte. Jetzt nochmal aber an dich zum Abschluss. Was kannst du ihnen denn mit auf den Weg geben? Was braucht es, um dieser Aufgabe gerecht zu werden?
Ja, also wir haben eben drüber gesprochen. Die Gesetzesinitiativen rund um die Nachhaltigkeit herum, die zeigen ja, dass der Gesetzgeber zumindest ein Stück weit anerkannt hat, dass der Mensch im Mittelpunkt einer nachhaltigen Unternehmenspolitik stehen muss. Und hierzu gehört eben auch immer eine starke Mitbestimmung, die aber kein selbstverständlicher Mechanismus ist. Und um den neuen Herausforderungen und vor allen Dingen unserer Rolle als Belegschaftsvertreterinnen gerecht zu werden, brauchen wir starke Mitbestimmungsakteure, die auch ein entsprechendes Kompetenzprofil haben. Aufsichtsräte, die müssen ja heute mehr denn je strategische Beratung leisten und die zukünftigen Veränderungsprozesse proaktiv begleiten. Und dafür ist es eben nicht nur wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen, sondern Aufsichtsräte von heute müssen auch in der Lage sein, zukünftige Entwicklungen früh genug zu erkennen und deren potenzielle Auswirkungen auf die Belegschaften und die Wertschöpfungsketten verstehen und bewerten können. Ja, weil nur so können sich Arbeitnehmervertreterinnen auf Unternehmensebene zielgerichtet für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung einsetzen. Und elementare Voraussetzung dafür ist meiner Meinung nach das persönliche Kompetenzprofil jedes einzelnen Aufsichtsratsmitglieds. Da hilft einerseits sicherlich die praktische Erfahrung im Aufsichtsrat, die man, ich sag mal, mit jedem Jahr mehr bekommt. Es bedarf aber zusätzlich auf jeden Fall einer kontinuierlichen Qualifizierung und Professionalisierung. Und wir als IMU, der Hans-Böckler-Stiftung, wir haben ein umfangreiches Qualifizierungsangebot für unsere Aufsichtsrätinnen, das alle relevanten Themen rund um die praktische Überwachungstätigkeit adressiert und auch nachhaltigkeitsrelevante Themen umfasst. Und ich würde mich deshalb super freuen, wenn ich den ein oder anderen Zuhörer des Podcasts persönlich bei unseren Angeboten auch treffen könnte, irgendwann.
Da bin ich mir sicher, dass du das geschafft hast. Vielen Dank, Alexandra, für dieses spannende Gespräch und dann diesen Einblick in ein doch erstmal sehr kompliziert wirkendes Feld. Aber ich glaube, wir haben da viele Angriffspunkte und Denkanstöße mitgenommen. Danke dir. Und damit sind wir jetzt ja auch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, bitte folgt doch diesem Podcast gerne oder lasst auch eine Bewertung da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ein kleiner Forecast, den wir auch nochmal liefern können. Annie, was erwartet uns denn in der nächsten Folge?
Genau, in der nächsten Folge ist Navid Ameli bei uns zu Gast und referiert über sein Fachthema der Vorstandsvergütung. Wer die erste Folge kennt unseres Podcasts, der hat Navid auch schon mal im Interview mit Adam Tooth erleben dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Navid sich auch nochmal hier bereit erklärt hat, zur Vorstandsvergütung ein Thema zu referieren. Und ich denke, das ist eine gute Ergänzung nach der Folge heute.
Ich denke auch. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Bis dahin. Tschüss.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.